Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 310C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 28. August 2022, gleich dem 6. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Flutkatastrophe in Pakistan. Irans Präsident sichert Islamabad Unterstützung zu. Iran zeigt sich besorgt über bewaffnete Auseinandersetzungen in Libyen. Und die Ukraine aus dem Abkommen über nukleare Zusammenarbeit mit Russland ausgestiegen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Flugkatastrophe in Pakistan. Irans Präsident sichert Islamabad Unterstützung zu. Der Präsident der Islamischen Republik Iran hat die Bereitschaft Irans bekundet, den von der Flut betroffenen Menschen des Bruder- und Nachbarlandes Pakistan jede Art von Hilfe zu leisten. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Sayed Ibrahim Raisi, sprach in einem Telefongespräch mit dem Premierminister von Pakistan, Shahbaz Shari, am Samstag der Regierung und dem Volk Pakistans sein Mitgefühl und Beileid für den Tod einer Reihe von Menschen bei der jüngsten Flutkatastrophe in verschiedenen pakistanischen Städten und bekräftigte die Fortsetzung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die notwendigen Anweisungen an die zuständigen Institutionen seien erteilt worden, um schnell die grundlegende Hilfe zu leisten, die für die lieben und edlen Menschen Pakistans benötigt werde, erklärte der Präsident der Islamischen Republik Iran. Zudem bekräftigte Raisi die Bereitschaft Irans, der Bevölkerung des brüderlichen Nachbarlandes Pakistan jede Art von Hilfe zu leisten. Der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif informierte zunächst den iranischen Präsidenten über die Schäden und Opfer der Überschwemmungen in den letzten Tagen in seinem Land und würdigte die Sympathie und Unterstützung, die die iranische Regierung und Nation den Menschen dieses Landes entgegenbringen. Der pakistanische Premierminister sagte, die Islamische Republik Iran war in den schwierigen Zeiten Pakistans immer ein freundlicher Nachbar und Unterstützer. Etwa 1.000 Menschen kamen wegen der Überschwemmungen laut pakistanischen Behörden bereits um Leben. Mehr als 30 Millionen Menschen, etwa 15% der Bevölkerung, seien ohne feste Bleibe. Die pakistanische Klimaschutzministerin sprach am Donnerstag in den sozialen Medien sogar von den heftigsten Regenfällen in der Geschichte des Landes. Die Regierung in Islamabad hat den nationalen Notstand ausgerufen und die Nachbarländer und die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten, um den Flutopfern Hilfe zu leisten und die durch die Flut verursachten Schäden zu kompensieren. Iran zeigt sich besorgt über bewaffnete Auseinandersetzungen in Libyen. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran hat Konfliktparteien in Libyen aufgerufen, ihre Streitigkeiten durch Dialog, und zwar unter Berücksichtigung der Interessen des Landes, beizulegen. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, äußerte am Sonntag seine tiefe Besorgnis über die jüngsten Zusammenstöße in Tripolis, der Hauptstadt Libyens, und erklärte: Die Islamische Republik Iran fordert alle beteiligten Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und eine Eskalation der Spannungen zu verhindern, sowie den Interessen des libyschen Volkes Vorrang anzuräumen. Die Islamische Republik Iran unterstützte den Prozess des politischen Dialogs und friedlicher Lösungen, die die nationale Einheit, Stabilität und territoriale Integrität Libyens bewahrten und die legitimen Forderungen der Menschen dieses Landes nach Entwicklung und Wohlstand Libyens erfüllen, unterstrich der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Bei Kämpfen zwischen Anhängern rivalisierender Regierungen in Libyen sind mindestens 23 Menschen getötet worden. Laut dem Gesundheitsministerium wurden bei den Kämpfen in der Hauptstadt Tripolis gestern zudem 140 Menschen verletzt. Die Auseinandersetzungen nähren Befürchtungen, dass das Land wieder in einen Bürgerkrieg abgleiten könnte. Die Ukraine aus dem Abkommen über nukleare Zusammenarbeit mit Russland ausgestiegen. Inmitten des Krieges hat sich die Ukraine nach eigenen Angaben aus dem Abkommen über nukleare Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation zurückgezogen. Kiew kündigte am Samstag an, aus dem Atomenergie-Kooperationsabkommen mit Russland auszusteigen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Freitagabend gewarnt, dass die Lage im Kernkraftwerk Saporischschja weiterhin sehr gefährlich sei. Saporischschja, das größte Kraftwerk in Europa, wurde im März von russischen Streitkräften besetzt. Dieses Kraftwerk bleibt in der Nähe der Frontlinie und wurde in den letzten Wochen mehrmals angegriffen. Sowohl die Ukraine als auch Russland werfen sich gegenseitig vor, diese Anlagen zu beschießen. Andererseits berichtete das amerikanische Wall Street Journal, dass sich die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde auf einen Notfallbesuch im Kernkraftwerk Saporischschja nächste Woche vorbereiten. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete am Freitag, dass nach dem Bombenangriff der ukrainischen Streitkräfte 4 Raketen den Radioisotopenbereich des Kernkraftwerks Saporischschja getroffen hätten. Dmitri Medvedev, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, beschuldigte kürzlich die ukrainischen Behörden und westliche Länder, im Kernkraftwerk Saporischschja eine ähnliche Katastrophe wie die Atomkatastrophe von Tschernobyl herbeiführen zu wollen. Medvedev wies ferner westliche Vorwürfe zurück, dass Russland hinter den Angriffen auf dieses Kraftwerk stecke, und bezeichnete sie als unbegründet. Er betonte, dass selbst die Vereinten Nationen diesen Behauptungen nicht glauben. Deutschland und Frankreich lehnen Einreiseverbot für russische Staatsbürger ab. Deutschland und Frankreich wollen einem Wunsch der Ukrainer nicht entsprechen, die Ausstellung von Visa für alle russischen Staatsbürger zu verbieten. Die Regierungen Deutschlands und Frankreichs lehnten den Wunsch der Ukraine ab, die Ausstellung von Visa für alle Bürger Russlands unter dem Vorwand des Krieges in der Ukraine zu verbieten. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte auf seiner Sommerpressekonferenz kürzlich: Ein Einreisestopp treffe vor allem die russische Zivilbevölkerung, die mehrheitlich mit dem Krieg nichts zu tun habe. Deshalb tue ich mich mit diesem Gedanken sehr schwer. Einige EU-Länder hatten die Vergabe von Schengen-Visa an Russen bereits im Alleingang eingestellt. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Damit folgten sie einem Appell des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, der wiederholt die westlichen Länder aufgefordert hat, die Einreise der russischen Bürgerinnen und Bürger in ihre Länder zu verbieten. Auch Finnland und Schweden treten für Einreisestopp für russische Staatsbürger ein. Ebenfalls der ukrainische Außenminister Dmytro Kulba forderte westliche Länder auf, alle Russen wegen ihrer Unterstützung für russische Regierung im Krieg mit der Ukraine zu sanktionieren. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben die Ukraine am 24. Februar mit dem Ziel angegriffen, den Verantwortlichen der Region Luhansk und Donetsk gegen die ukrainischen Angriffe zu helfen. Seitdem haben westliche Länder, insbesondere die USA, durch die Intensivierung des Sanktionsdrucks gegen die Russische Föderation und die Lieferung aller Arten von leichten und schweren Waffen nach Kiew nicht nur keinen Schritt zur Beendigung des Krieges in der Ukraine getan, sondern den Konflikt nur noch weiter angeheizt. Dies gilt vor allem für Großbritannien. London lieferte unter anderem Waffen, finanzielle Hilfe und Unterstützung bei der Ausbildung der ukrainischen Armee. Zuletzt gestern lieferte Großbritannien der Ukraine 6 Unterwasserdrohnen. Die Geräte seien leicht und autonom und für den Einsatz in flachen Gewässern ausgelegt, hieß es dazu aus dem Verteidigungsministerium in London. Iranischer Export um 21% gestiegen. Laut dem Generaldirektor der iranischen Zollbehörde sind in den letzten 5 Monaten dieses Jahres 44 Millionen Tonnen Waren im Wert von 20 Milliarden und 924 Millionen Dollar exportiert worden, was einer Wertsteigerung von 21% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Alireza Mughlisi, Generaldirektor der iranischen Zollbehörde, sagte bei einer Pressekonferenz am Samstag, Export von Waren sei gewichtsmäßig um rund 3,5% gesunken und fügte ergänzend hinzu, in den letzten 5 Monaten dieses Jahres wurden 14 Millionen Tonnen Waren im Wert von 21 Milliarden und 665 Millionen Dollar importiert, die einen Gewichtsverlust von 8,5% und eine Wertsteigerung von 19% erfahren haben. Mordisi erklärte, flüssiges Propan, Methanol, verflüssigtes Erdgas, Polyethylen, Eisenbarren und Stahl seien die wichtigsten Exportprodukte des Landes gewesen und sagte dazu weiter, China, der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und Indien waren in diesem Zeitraum die 5 wichtigsten Exportziele. Nach Angaben des Generaldirektors der iranischen Zollbehörde wurden 6 Millionen Tonnen Waren exportiert, was ein Wachstum von mehr als 25% im Vergleich zu 5 Monaten des Vorjahres bedeutet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 26, Mashhad 21, Isfahan 20, Shiraz 23, und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Noch nie standen die Chancen für den 2. Abschluss des Atomabkommens mit Iran so gut. Aus Israel kommen die bekannten negativen Töne, auch unverhohlen aggressiv, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview über die aktuelle Lage in den Atomgesprächen. Hören Sie den 3. und letzten Teil unseres Gespräches.
Herzl, noch etwas in diesem Zusammenhang. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat am Montag in einem Interview mit einem israelischen Radiosender gesagt, sollte das Abkommen tatsächlich unterzeichnet werden, würde Israel eher eine militärische Option in Betracht ziehen. Also hier ist so ein Widerspruch, wenn eine Einigung erzielt werden sollte, warum dann eine militärische Option?
Naja, das ist auch so eine Sache, die ist auch interessant, weil die so einfach nicht ist. Wir haben diesen Wunsch nach einer militärischen Option jetzt seit wirklich vielen, vielen Jahren. Ich würde mal sagen, ungefähr seit 15 oder 20. In allen möglichen Schattierungen, Israel schlägt zuerst zu, verwickelt sich in einen furchtbaren Kampf. Natürlich wird so getan, als hätte der Iran zuerst zugeschlagen. Das wird man schon irgendwie hindrehen mit unseren wunderbaren Lügenmedien. Ja, und irgendwann kommen dann die USA an Bord und helfen den Israelis aus der Patsche, weil alleine schaffen sie es nicht gegen den Iran. Das ist so ein Szenario gewesen. Lass uns doch anfangen, wir sehen dann schon mal weiter. Und genau dieses Szenario ist unter Trump, also mit einem ziemlichen Gebrüll seines damaligen Verteidigungsministers Mad Dog Mattis, einigermaßen, wie soll man sagen, niedergeschrien worden, buchstäblich. Das heißt, da sind Wunschträume der Israelis im Gange, die Trump auch nicht erfüllen wollte. Und ich glaube nicht, dass der alte Donald Trump hier an dieser Stelle etwas nachgiebiger geworden ist. Er bringt ja so einiges auf die Beine, aber er weiß, dass seine, wie soll man sagen, radikal prozionistische Politik, ja, also das ist auch schon so stark gewesen, dass im Prinzip es ihm nicht genützt hat und wie man sieht, seine Wiederwahl wurde trotzdem vom Deep State verhindert. Damit hat der arme Joe Biden gar nichts zu tun. Der hat keine Ahnung von so etwas und ist auch nicht in der Lage, das zu organisieren. Das sieht man an seiner Politik. Das haben schon andere Drahtzieher gemacht. Und die haben Donald Trump das Amt gekostet. Und damit sieht man, so wahnsinnig wichtig war dem Deep State offenbar nicht, dass diese radikal prozionistische Politik Donald Trumps fortgesetzt wird. So, und jetzt kommt er also, steht er also im Hintergrund sozusagen als großer Schatten. Noch immer ist nicht klar, ob er als Präsident überhaupt kandidiert und Israel stößt solche Töne aus. Das muss man auch nicht allzu ernst nehmen, denn Israel, das bleibt ein ehernes Gesetz, 500 Atomsprengköpfe hin oder her, Israel kann mit Teheran nicht alleine fertig werden. Das wissen die Israelis ganz genau und deswegen spekulieren sie auf die eine oder andere Art mit irgendwelchen Propagandatönen, die sie dazu äußern, immer wieder darauf, sie könnten die USA doch gewinnen und die werden das nicht tun. So klar und krass sage ich das im Moment, nicht in absehbarer Zeit, nicht in den nächsten Jahren. Und auch Donald Trump wird von seinem gesamten Stab kein Okay dafür kriegen, dass Israel Teheran angreift. Das wird nicht passieren, das sehe ich nicht kommen.
Herr Stell, wie Sie sehen, sind alle Seiten optimistisch, dass doch eine Einigung erzählt wird. Keine Seite bestreitet das nun. Ja. Aber wie sehen Sie als so einer, der auch die Dinge seit Jahren beobachtet und verfolgt, sind Sie auch genauso optimistisch?
Ja, ich bin jetzt ziemlich optimistisch tatsächlich. Gerade habe ich mit Ihnen in den letzten Minuten sehr anstrengend, wie soll man sagen, die israelische Gegenwehr beerdigt. Jetzt schauen wir doch einmal, was da alles drin ist. Es gibt andere Anzeichen, die ich auch sehr positiv finde, nicht, dass Südkorea Milliarden zurückgeben könnte an den Iran, ungefähr 6. Das finde ich wichtig. Ich fände es nicht schlecht, wenn Deutschland seine 300 Millionen auch zurückgibt, obwohl das vergleichsweise Peanuts sind, ein Zwanzigstel davon. Also wir schauen uns das an. Wie gesagt, die Musik liegt in den letzten Metern. Und wenn Teheran hier hart bleibt und lässt sich bitten, ist es gut beraten. Man soll auf den letzten Metern dem Westen nicht nachgeben. Die geben nach, denn die haben die viel schwierige Position. Das sind so und so viele verschiedene Staaten, alle haben verschiedene Interessen. Und da ist es schwer, im Detail plötzlich alle auf einen Punkt zu nageln. Das weiß man in Washington auch. Deswegen hat Washington immer so ein bisschen Angst, wie viel zum Beispiel die Europäer da nachzugeben bereit sind und dass die Europäer hier Kompromiss machen wollen, da Kompromiss machen wollen, den Joe Biden nicht machen darf. Das sagen ihm seine Deep State-Herrschaften. Und das ist ein Problem, das man da in Washington hat. Das ist nicht unseres und letztlich weiß auch der amerikanische Deep State, die können dies oder das machen, aber so ganz 100% lässt sich dieser nicht so besonders kohärente Laden, der auch nämlich der EU-amerikanische, der NATO-Laden sozusagen, lässt sich der gar nicht so ganz, ganz hart anfassen. Das hängt auch damit zusammen, wir haben zum Beispiel jetzt letzten Samstag eben diese berühmte Schlagzeile in der Süddeutschen gehabt, der Westen sei kriegsmüde. was die Ukraine angeht, nämlich. Und auch da haben wir von Joe Biden mehrfach, nicht besonders klug, ehrlich gesagt, offen gehört, wie schwierig es sei, die Europäer auf Linie zu halten. Und das sind Dinge, die wir hier auch an dieser Frage sehen. Natürlich haben die Europäer ein Interesse daran, demnächst etwas billiger an ihre wahnsinnigen Energierohstoffbedürfnisse zu kommen. Und das ist tatsächlich etwas, was in den USA weniger eng ist, neben vielen anderen Problemen, die die EU hat, nicht zuletzt wegen amerikanischer Politik. Und das alles führt mich dazu zu sagen, ich bin doch insgesamt optimistisch.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Scharokni.
Ja, danke schön.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserer Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Auch heute dürfen wir wieder eine Hörerpostsendung ausstrahlen, dank der netten Zuschriften unserer treuen Hörerfreunde, die nicht aufgegeben haben, trotz der Abschaltung der Kurzwelle. Die Liste der Namen dieser treuen Hörerfreunde ist nicht besonders lang, aber ihre Namen werden immer in der Geschichte unseres Radios einen besonderen Platz erhalten. Auf diese Liste gehören auf jeden Fall Martina Pohl, Michael Lindner, Volker Wilschrei, Heinz-Günther Hessenbruch, Siegbert Gerhard, Stefan Lipsius, Bernd Seiser und Dieter Leupold. Die Liste ist natürlich nicht vollständig und bis vor 4 Monaten gehörte auch Helmut Matt noch zu den regelmäßigen Absendern der Beiträge für die Hörerpost dazu. Aber die Zeiten ändern sich. Trotz der Abschaltung der Kurzwellenausstrahlung bekommen wir doch immer wieder auch Empfangsberichte, wie zum Beispiel von Peter Möller in Duisburg oder wie in der letzten Woche von Marcel Gogolin in Mainz. Im Juli hat Herr Gogolin 11 Empfangsberichte verfasst, in der Zeit vom 4. bis 27. Juli, alle wieder in seiner traditionellen handschriftlichen Weise. Unser lieber Kollege in Berlin hat sie wieder für uns abfotografiert und zugeschickt. Wir versuchen weiter, dass wir diese Mühe nicht unbeantwortet lassen und bedanken uns auch bei diesem Hörerfreund für das fortgesetzte Interesse an unseren Sendungen. Wenn unsere Hörerfreundin Martina Pohl auch keine Empfangsberichte schreibt, so zeigen ihre immer wieder geleisteten interessanten Beiträge zur Hörerpostsendung, dass sie weiter unsere Sendungen hört. Somit können wir auch heute wieder einen Beitrag von ihr vorlesen. Liebe Redaktion von Pars Today, in einer ihrer Sendungen gab es einen Beitrag unter dem Titel »Ein Blick ins Universum«. Die Unendlichkeit des Universums übersteigt auch heute noch unsere Vorstellungsgabe, was Raum und Zeit anbelangt. Der Blick zum Himmel, zum Mond, zu den Sternen hat den Menschen seit jeher fasziniert. Früher erweckte der Himmel den Eindruck von beruhigender Beständigkeit, so dass ungewöhnliche Himmelskörper bei den Menschen Angst und Schrecken auslösten. Dazu gehörten die Kometen. Diese Himmelserscheinungen konnte man damals weder vorher berechnen noch verstehen. Die Erforschung aller kosmischer Materie wird immer wieder durch bahnbrechende Erkenntnisse neu bewertet. Das Weltall birgt noch viele ungelöste Rätsel und Geheimnisse, deren Antworten wir nicht wirklich kennen. Das Low Frequency Array, LOFA, ist zurzeit das größte Radioteleskop. Es kann Radiowellen im Kurzwellen- und Ultrakurzwellenbereich messen. In mehr als 7 europäischen Ländern verteilen sich 51 Empfangsstationen. Davon sind 6 in Deutschland. Ihr Frequenzbereich liegt bei 10 bis 250 MHz. Viele Grüße nach Teheran, Martina. Vielen Dank, liebe Frau Pohl, für diese Informationen. Im Heiligen Koran der Muslime wird in vielen Versen auf die göttlichen Wunder des Universums hingewiesen, obwohl in dieser Zeit vor mehr als 1400 Jahren noch keine wissenschaftlichen Forschungen unternommen wurden. Der geehrte Prophet des Islam hat diese Weisheit, die im Koran wiedergegeben ist, durch göttliche Eingebungen erfahren. Auch aus Dillingen im Saarland haben wir am 21. August wieder eine Mail bekommen. Volker Wilschrey hat weitere 5 Empfangsberichte abgeschickt. Liebe Freunde von IRIB, vielen Dank für die Erwähnung meines Reiseberichts Wetzlar-Braunfels-Weilheim an der Lahn in der heutigen Briefkastensendung. Mittlerweile waren wir wieder für einen Tag unterwegs mit dem Bus. Am 14. August nach Heppenheim an der Bergstraße, einem sehr romantischen Städtchen mit mittelalterlichem Zentrum und vielen Fachwerkhäusern. Auch darüber habe ich einen Bericht mit vielen Bildern verfasst und heute beigefügt. So können Sie in Gedanken ein bisschen mitreisen. Heute habe ich wieder 5 Empfangsberichte für Sie. Wie immer waren Ihre Sendungen sehr interessant. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sich doch wieder einige Hörerfreunde mit Zuschriften und Informationen bei Ihnen gemeldet haben. Hier die erwähnten Empfangsberichte, Nummer 2236 bis 2240. Herzlichen Dank, lieber Herr Wilschrey, für die Berichte vom 31. Juli, 6., 7., 14. und 21. August. Ebenso auch für den Reisebericht, für den Sie wieder viel Zeit aufgewendet haben. Wir lesen einige Auszüge aus dem sehr langen und interessanten Bericht von Herrn Wilschrey vor. Bei unserer Busreise nach Fehmarn im April 2022 mit dem saarländischen Reiseunternehmen Aventura fiel uns ein Prospekt ins Auge mit einem für uns bisher unbekannten Reiseziel: Heppenheim an der Bergstraße in Hessen. Die Gegend kannten wir bisher nur von einer Fahrt mit dem Auto vor einigen Jahren zum Kloster Lorsch. Von Heppenheim selbst hatten wir bisher noch nicht viel gelesen und waren gespannt, was uns dort erwarten würde. Wir sollten mehr als angenehm überrascht werden. Heppenheim liegt im hessischen Teil der Bergstraße an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und hat 26.000 Einwohner. Das Stadtgebiet selbst befindet sich unterhalb des Schlossbergs mit der mittelalterlichen Starkenburg. In Heppenheim gibt es schon lange die Tradition des Laternenwegs. Mehr als 150 Scherenschnitte des Künstlers Albert Völkel leuchten seit 2004 aus den Straßenlaternen der Heppenheimer Altstadt herab und alle zeigen hessische Sagen. Erzählt werden Geschichten aus längst vergangener Zeit von Riesinnen, Wichteln und von unerlösten Rittern. Geschichten von Mut und List, von Heldentum und von Liebe. Die von den Straßenlaternen illuminierten Scherenschnitte führen vom Marktplatz aus durch enge Gassen an geheimnisvolle Orte und romantische Ecken und regen die Fantasie der Betrachter an, wie damals die Geschichtenerzähler. Unsere Stadtführerin ist eine der Mitwirkenden bei den nächtlichen Laternenwegrundgängen und es war somit kein Wunder, dass sie die besagten Anekdoten aus der Chronik Heppenheims bestens kannte und auf sehr eindrucksvolle Weise in Reimen auch rezitieren konnte. Für heute belassen wir es aus Zeitgründen bei diesen Informationen, aber der Bericht von Herrn Wilschrey ist noch viel ausführlicher. Herzlichen Dank, Herr Wilschrey. Auch Siegbert Gerhard hat sich wieder bei uns gemeldet und schickte 3 Empfangsberichte von den bisherigen Sonntagssendungen im August. Dazu schrieb er: Liebe Freunde vom Team, vom Funk in Deutsch. Schade für die Kurzwelle. Es fehlt mir IREB in Deutsch. Den digitalen Verbreitungsweg über das Internet habe ich wieder ab und zu genutzt und schreibe Ihnen einige Zeilen zu Ihrem ausgezeichneten deutschen Programm. Die Musik aus den iranischen Provinzen mit all ihrer Vielfalt und Klangschönheit, als auch die iranische Popmusik, ist so viel mehr als nur ein Lückenfüller in der Hörerpostsendung, wenn mal weniger Post eingetroffen ist. Meine Frau Birgit Denker und ich sind von den Musikeinspielungen sehr begeistert. Danke für Ihre prima Antwort in der Hörerpostsendung am 14.08.2022 zur Musik in den iranischen Medien. Das erfolgreiche 9-Euro-Ticket für die einfache deutschlandweite Nutzung des ÖPNV läuft Ende August 2022 aus. Die Finanzen sind das Problem. Um eine Nachfolgeregelung wird in der Politik heftig gestritten und geworben. Dies führt mich zu den Fragen zum ÖPNV im Iran. Wie ist er gestaltet? Was gibt es? Wie sind die Preise? Gibt es im Iran einfach zu nutzende Netzkarten? Gibt es besondere Angebote für Touristen? Herzliche Grüße und vielen Dank an Michael Bethke in Bad Homburg für die zuverlässige Bereitstellung der IREB-Sendungen zum MP3-Download auf der Homepage des WWDXC Worldwide DX Club. Liebe Grüße von Frankfurt am Main nach Tiran senden Birgit Denker und Siegbert Gerhard. Sehr erfreulich, lieber Herr Gerhard, und besten Dank an Sie und Ihre Frau, dass Sie doch weiterhin noch von unseren Programmen hören. Sie können unsere Podcasts von allen Sendungen jederzeit auch von unserer Internetseite abrufen. Das sollte kein Problem sein. Ihre Frage über den öffentlichen Nahverkehr in Iran beantworten wir in der nächsten Sendung. Wir danken auch für die mitgeschickten Bilder, die Frau Denker und Herrn Gerhard auf der Brücke über dem noch gut Wasser führenden Rhein zeigen. Dazu schrieb unser Hörerfreund noch: Bilder aus Bingen am Rhein, dem Eingangstor zum romantischen Mittelrheintal, UNESCO-Weltkulturerbe mit zahlreichen verwunschenen Burgen und Schlössern. Momentan ist hier Niedrigwasser mit all seinen Problemen. Ich habe Bilder aus Bingen im Empfangsbericht eingefügt zu Zeiten, als es noch genug Wasser im Rhein gab. Am Montag wollen meine Frau Birgit Denker und ich an die genau gleiche Stelle nach Bingen fahren und das Niedrigwasser beobachten. Ja, die ungewöhnliche Hitze, die Waldbrände und das Niedrigwasser oder sogar das Austrocknen von Flüssen und Seen sind besorgniserregende Erscheinungen weltweit, die uns Menschen die Klimaveränderungen vor Augen führen und uns mahnen, denn es kann nicht abgestritten werden, dass wir Menschen selbst daran verursachend beteiligt sind. Wir freuen uns, lieber Herr Gerhard, dass Ihnen und Ihrer Frau die iranische Musik gefällt und geben deshalb gerne nochmal den Hinweis von Herrn Jakub Kilic auf das Rosenfest in Berlin unter dem Motto Rose und Nachtigall an Sie und andere Hörerfreunde weiter. Am Samstag, dem 3. September, gibt es nämlich in Berlin am Rosenanger von 15 bis 19 Uhr ein großes Musik- und Literaturprogramm, unter anderem mit traditioneller Musik aus Iran und Usbekistan, sowie mit iranischen Liedern und Gedichten und Darbietungen aus dem westöstlichen Divan von Goethe, wie auch Volkserzählungen zum Thema Rose und Gedichte aus dem Rosengarten des großen persischen Dichters Sa'di. Der Eintritt ist frei. Und jetzt kommt unser Pausenlied. Mohsen Chavushi singt das Malikor, damit ist Gott gemeint.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی، زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی
زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبودی خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جانبی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نه تمام رسی تو بود که تو در فرد بودی نه تمام شده تو که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
Heute darf auch wieder unser lieber Reise-Michael nicht fehlen, denn er nutzt auch das auslaufende 9-Euro-Ticket, weil man ja noch nicht weiß, wie es ab September weitergeht. Hören Sie nun seinen ergreifenden Bericht. Wo Sachsen am schönsten ist. Es ist schon eine angenehme Sucht, immer wieder Orte aufzusuchen, mit denen man sich besonders verbunden fühlt. So geht es mir mit der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, die immer wieder auf meiner Reisekarte steht. Innerhalb kürzester Zeit reiste ich gleich dreimal in die traumhafte Elbmetropole, die auf mich wie ein Magnet wirkt. Diesmal allerdings ging es mir nicht um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern um die Aufarbeitung uralter Kindheitserinnerungen. So fuhr ich vom Hauptbahnhof aus mit der Straßenbahn in den Dresdner Stadtteil Radebeul, um das Haus meiner Tante und meines Onkels aufzusuchen, die bereits in den 70er Jahren verstarben. Es war damals auch mein Haus, da ich hier einen Teil meiner Kindheit verbringen durfte. Ob dieses Haus noch steht, ob es vielleicht noch alte Einwohner gibt, mit denen ich reden könnte? Diese Gedanken schossen mir durch den Kopf und ich platzte bald vor Neugier. Es dauerte nicht lange, die Straße Richtung Weinberge hinauf und plötzlich stand ich vor dem Traumhaus meiner Kindheit. Ich war wie versteinert. Es hat sich tatsächlich absolut nichts verändert. Die kleinen Fensterchen im Dachgeschoss, die einen wunderschönen Ausblick auf Radebeul und die Weinberge ermöglichten, an denen ich damals stundenlang mit meinem Onkel stand, während er mir von der Stadt Dresden erzählte. Besonders spannend und beängstigend waren seine Schilderungen über den schrecklichen Bombenangriff am 13. Februar 1945, als Dresden in Schutt und Asche gebombt wurde. Von diesen Fenstern aus konnte er das Inferno einer brennenden Stadt erleben. Der spannende Bericht von Michael Lindner geht so weiter. Auch der Garten erinnerte mich an unzählige Stunden, die ich dort mit meiner Tante und meinem Onkel verbrachte. Glauben Sie mir, ich hatte Glückstränen in den Augen, aber das Glück sollte noch einen ganz besonderen Höhepunkt erfahren. Auf dem gegenüberliegenden Grundstück befand sich früher ein sehr gut gehendes Ausflugslokal, die Rosenschenke. Natürlich war ich erst einmal entsetzt, dass es diese Gaststätte nicht mehr gibt. Stattdessen hat sich hier eine Kleinfirma niedergelassen. Als einziges Überbleibsel entdeckte ich eine riesige alte Kastanie, unter der ich vor über 50 Jahren meine Limonade schlürfte oder eine Bockwurst verzehrte. Es tat mir im Herzen weh, dass dieses tolle Lokal einfach nicht mehr da war. Ich weiß nicht, wie lange ich vor dem Grundstück stand, als mich ein etwa 50-jähriger Mann ansprach, ob er mir helfen könne. Ich wurde aus meinen Träumen gerissen, sollte sich aber schon nach einigen Worten als absoluter Glücksfall herausstellen. Obwohl er relativ jung war, kannte er viele ehemalige der alten Einwohner und konnte ausführlich über die Gaststätte Rosenschenke und ihre damaligen Betreiber, mit denen ich ein gutes Verhältnis hatte, berichten. Ich konnte es nicht fassen, plötzlich so viele Informationen aus einer längst vergangenen Zeit zu erhalten. Leider sind aber die betreffenden Personen alle verstorben, so dass ich mich mit niemandem mehr persönlich unterhalten konnte. Diesem unbekannten Herrn kann ich nur von ganzem Herzen danken, dass er mir unbewusst ein Stückchen Kindheit zurückgebracht hat. Ist das Leben nicht wundervoll, voller Überraschungen, voller Zufälle? Ob es Zufälle überhaupt gibt, darüber kann man sicher streiten. Setzen wir aber den Bericht von Herrn Lindner fort. Bis zur Rückfahrt nach Gera hatte ich noch einige Stunden Zeit, die ich für eine romantische Fahrt mit der Dampfschmalspurbahn von Radebeul nach Moritzburg nutzte. Die Lößnitz-Grundbahn fährt im Regelbetrieb und verbindet Radebeul mit der Kleinstadt Radeburg. Eine Strecke von rund 16,5 Kilometern. Ein Höhepunkt während der Zugfahrt ist das Überqueren des Dippelsdorfer Teiches, den die Schmalspurbahn über einen 210 Meter langen Damm passiert. Nach etwa 30 Minuten kommt man in der Gemeinde Moritzburg an. Weitere 20 Minuten benötigt man per Fuß bis zum absoluten Highlight, dem Jagdschloss Moritzburg, welches man ohne zu übertreiben auch als Märchenschloss bezeichnen kann. Es ist das schönste barocke Wasserschloss in ganz Sachsen. Nicht umsonst wurde hier auch der wohl schönste Märchenfilm aller Zeit gedreht, Aschenbrödel. Hier verlor das Aschenbrödel auf der berühmten Außentreppe ihren Schuh. Somit wird dieses Traumschloss auch für unsere Jüngsten interessant, die auf der Suche nach Aschenbrödels Schuh sind. Wer noch Lust hat und gut zu Fuß ist, kann zum Abschluss noch einen Spaziergang am riesigen Schlossteich machen, bis hin zum Fasanenschlösschen. Es ist das kleinste, im Originalstil des Dresdner Rokoko erhaltene Schloss in Sachsen. Mit diesen wunderschönen Eindrücken ging es wieder mit Volldampf auf schmaler Spur nach Radebeul zurück, um die Heimfahrt anzutreten. Dresden und Umgebung bieten immer wieder unglaubliche Erlebnisse. Schier unzählige Sehenswürdigkeiten können entdeckt werden, von denen viele zum Weltkulturerbe zählen. Auf die Frage, wo nun Sachsen am schönsten ist, kann man nur eine Antwort finden: überall. Mit freundlichen Grüßen, Michael, oder besser der Reise-Michael. Herzlichen Dank sagen wir Herrn Lindner und allen heute beteiligten Hörerfreundinnen. Choda hoffes, Gott schütze Sie. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.